Mensch, seit 3 Wochen bin ich jetzt schon wieder aus dem Urlaub zurück und das ist jetzt die erste Wayne-Ausgabe, die ich jetzt hier produzieren kann. Warum das so ist, werde ich euch erzählen und ich habe noch ganz viele andere Sachen auf dem Schirm. Also bleibt dran, es ist eine lange Ausgabe diesmal. Ihr müsst euch ein bisschen Zeit nehmen. Bis gleich. Wayne. The creative adult is the child who has survived. Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne. The best way to predict the future is to create it. Wayne. In our factory, we make lipstick. Wayne. In our advertising, we sell hope. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause hier bei Wayne. Ich war ja im Urlaub 3,5 Wochen und das ist auch schon wieder 3 Wochen her. Und in den letzten 3 Wochen, die ich jetzt genannt habe, haben sich ein paar Leute bei mir gemeldet, haben gesagt, hey, wo bleibt denn die nächste Ausgabe von Wayne? Ich brauche wieder was im Sportstudio, ich brauche wieder was im Auto. Und dann musste ich immer sagen, hey, ich muss doch erstmal irgendwie meinen Schreibtisch wieder leer kriegen. Das ist nach 3,5 Wochen Urlaub nicht ganz so einfach. Obwohl hier in der Agentur natürlich Leute sind, die mir den Rücken frei halten. Aber manche Sachen sind eben wirklich Chefentscheidung und da muss man irgendwie nochmal sich an seinen Schreibtisch ein bisschen klammern. Das heißt, ich musste jetzt 3,5 Wochen mir Zeit lassen, bis zu dieser ersten Ausgabe von Wayne. Ich hoffe, ihr wart selbst so schön im Sommerurlaub, dass es nicht ganz so lang war und ihr nur jetzt Wayne vermisst habt, weil ihr am Strand irgendwie mit eurem Podcast-Player gesessen habt und einfach jetzt was hören wolltet. Und da ehrt es mich natürlich, dass ihr Wayne hören wolltet. Ja, jetzt bin ich aber wieder da und jetzt kriegt er wieder ordentlich was auf die Ohren. Das heißt, ich werde jetzt hier, die Ausgabe läuft am Mittwoch, ich werde am Montag wieder und Mittwoch wieder 2 kurze machen. Wir werden also wieder in diese Folge kommen. 3 kurze, 1 lang, immer den langen auf Mittwoch alle 14 Tage und dann geht das so weiter. Die Urlaubszeit ist ja jetzt relativ durch. Das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass wir vielleicht hier bei Wayne weniger Hörer haben werden, weil viele, die keine Kinder haben, ja erst nach den Sommerferien so den Ausklang des Sommers so sich in Europa suchen und natürlich von den besseren Preisen profitieren, weil mit der Familie oder überhaupt in den Sommerferien zu verreisen ist schon ein Abenteuer, gerade wenn man den Preis betrachtet. Im Vergleich zu dem, was man sonst im Herbst zahlt oder im Winter zahlt oder überhaupt außerhalb der Sommerferien zahlt, ist es natürlich jetzt ein Schnäppchen und deswegen kann es natürlich sein, dass ihr jetzt erst verreist. Ja, wie immer möchte ich starten in dieser Ausgabe mit dem Housekeeping und damit soll es auch losgehen. Bis gleich. Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Metaebene. Ah. Ja, ich habe gedacht, ich fange einfach mal mit meinem Urlaub an. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wo ich war und was ich da erlebt habe, weil natürlich ein paar Sachen auch ins Marketing reingehen. Ich habe ja ein bisschen was probiert und ja, allgemein will ich euch ein bisschen was aus meinem Urlaub erzählen, was meine Eindrücke so waren. Ich habe ja schon in einer Ausgabe vorher oder in einer der Ausgaben vorher mal erzählt, wie ein Urlaub so grundsätzlich bei mir abläuft, gerade der Sommerurlaub, wenn der so angesetzt ist bei 3 Wochen. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich die erste Woche wie so ein, ja, wie ein Typ auf Entzug bin. Ich habe wirklich Probleme, mich auf irgendwas Ruhiges zu fokussieren, meinetwegen ein Buch zu lesen, ruhig einen Podcast zu hören oder irgendwas wirklich Produktives aus der Ruhe herauszumachen. Das fällt mir megamäßig schwer und da merke ich eigentlich in der ersten Woche, welche Schlachtzahl eigentlich so in meinem Agenturleben herrscht und wo ich ja Spaß dran habe. Ist jetzt nicht so, dass ich leide darunter, es gibt ja immer so positiven und negativen Stress, sondern ich mag es eigentlich unheimlich gerne, aber genauso wie auf dem Jakobsweg ist es so im Urlaub die erste Woche so, dass ich erstmal so runterkommen muss. Dann habe ich eine Woche, wo ich wirklich den Urlaub genießen kann, wo ich auch wirklich fokussiert bin und wo ich mich auf die Sachen wirklich konzentrieren kann, gerade was Landschaft und so anbelangt. Und dann habe ich so kurz vor Beginn der 3. Woche, nagelt mich jetzt nicht genau auf den Tag fest, habe ich immer so diese Phase, wo ich schon das Kribbeln schon wieder kriege, wo ich mir wieder Gedanken mache, wie läuft es, wenn ich wieder in die Firma komme, habe wieder Ideen, gerade den Kopf frei zu haben und neue Ideen zu haben, das setzt sich dann ziemlich schnell durch und ich bin da echt ein Typ, der den Hummeln in den Hintern bekommt und ich glaube, meine Familie merkt es auch sehr stark, dass ich dann irgendwann anfange, ja, so rechts und links wieder über andere Sachen zu reden, gerade mehr über Firma zu reden und so und dann ist nach 3,5 Wochen wirklich Schicht im Schacht, ich muss dann auch wirklich wieder arbeiten, weil ich so einen Informations- und Ideenstau im Kopf habe, dass ich den irgendwie, den Druck muss ich ja loswerden und den kriege ich nur in der Firma los. Also muss ich dann irgendwann auch wieder zurück. Also längere Urlaubszeiten wären bei mir überhaupt gar nicht möglich. Ich hatte ja in den Vorpodcasts schon gesagt, wo mein Urlaub hingegangen ist. Wir sind also gestartet mit einer Woche in New York und sind dann hochgefahren nach Kanada, haben dann in Quebec angefangen, sind über Montreal nach Toronto gefahren, Niagarafälle, Washington, Philadelphia, Atlantic City und wieder zurück nach New York. Und der ein oder andere von euch hatte mir schon ein paar Tipps gegeben, wo man in New York hingehen kann, wo man vielleicht auch auf der Strecke coole Locations sich angucken kann. Danke erstmal dafür. Es sind ja alles Sachen, die irgendwie per Personal Message irgendwie verteilt worden sind. Und ich kann jetzt von diesem ganzen Urlaub, den ich hatte und von diesen ganzen Erlebnissen, die ich an der Ostküste, an der Nordostküste von den Vereinigten Staaten hatte, wirklich nur sagen, ich würde da nicht nochmal hinfahren. Ich habe mich mit einigen Leuten da draußen schon auch über meine Urlaubserlebnisse unterhalten. Die haben gesagt, ja komm, Marco, du verarschst uns doch irgendwie. New York ist doch total der Knaller. Und ich finde es gut, sich New York mal anzugucken. Aber ich muss sagen, ich finde New York einen echten Moloch. Ich finde es dreckig. Ich finde es mega alt. Ich finde, die kommen überhaupt nicht hinterher, was diese Verkehrsanbindung und überhaupt den Verkehr anbelangt. Also mir ist noch nie, und ich war jetzt schon ein paar Mal in den Vereinigten Staaten, mir ist noch nie in keiner Großstadt so doll eigentlich aufgefallen, wie abgewrackt eigentlich die Vereinigten Staaten sind. Also gerade an der Westküste, wenn du so den Bereich nimmst von San Francisco, ich bin San Francisco-Fan, sage ich immer wieder, dann hast du natürlich im Silicon Valley und alles, was da so dranhängt, da hast du natürlich irgendwie eine andere Infrastruktur und du hast nicht so viel Brücken, du hast nicht so viel teure Bauwerke, glaube ich, die so verrotten können, aber die Bauwerke, die da sind, die sind nicht so verrottet wie in New York. Unter jeder Brücke, die ich da gesehen habe, habe ich so das Gefühl gehabt, boah, ich muss jetzt schneller laufen, weil die stürzt gleich ein. Da ist ja alles irgendwie am Bröckeln. Also wenn ich sehe, hier unsere Brücken in Berlin zum Beispiel, die wären, ja, da wird die ganze Autobahn gesperrt, um die Brücken zu sanieren. Und wenn ich mir die Brücken angucke, dann sehen die bei weitem nicht so schlimm aus wie das, was ich da jetzt in New York gesehen habe. Also wie gesagt, es ist schön, sich das mal anzugucken und toll, aber ich würde eigentlich in dem Moloch nicht nochmal fahren. Auch dieses Gewusel da irgendwie, denn diese stickige Luft in den zwischen den Hochhäusern, also für mich war das nichts. Und was ich überhaupt gar nicht begriffen habe, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Die U-Bahn, also wir hatten 30 Grad Außentemperatur und die U-Bahn sind, ich glaube, bei 60 Grad oder so. Das ist ja total Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das was mit dieser Fernwärme zu tun hat oder diese Wäschereien. Da gibt's ja irgendwie dieses Rohrsystem, was unter New York langläuft. Total scary eigentlich, dass man da im Sommer runterkommt und man denkt, man kommt in eine Sauna. Fand ich alles irgendwie eigenartig. Was mich auch in New York wirklich, also wo wirklich für mich was klar wurde, ist, dass wenn ich zum Beispiel höre, was der Frank Thelen erzählt, der sagt ja mal so, ja, wir reißen ab irgendwie als Deutschland und die Amerikaner machen uns das vor, wie das alles digitalisiert wird und wie so Konsumgüter aus Erfindungen oder aus Startups irgendwie in den normalen Markt reinkommen. Und komischerweise habe ich zumindest in New York davon überhaupt nichts gesehen, sondern ich habe das Gefühl gehabt, okay, die reißen eigentlich ab von dem, was eigentlich so am Weltmarkt passiert. Ich war ein Jahr vorher in Asien, da muss man sich eigentlich vor in Acht nehmen, aber nicht das, was ich da gesehen habe. Das ist Schrott eigentlich. Die müssen erstmal ihre ganze Infrastruktur wieder hinkriegen und vor was soll ich da Angst haben irgendwie weltwirtschaftsmäßig. Mir war nur klar, warum der Trump gewählt wurde, weil die Amis natürlich auch pfiffig sind und das, also pfiffig jetzt in Anführungsstrichen, aber natürlich auch sehen, dass ihr Land so eigentlich so ein bisschen dahin vegetiert und irgendwie vielleicht auch zusammenfällt. Und ja, da sucht man irgendwie das Heil in irgendeiner Person, die es irgendwie auf den Punkt bringt. Und dass nun der Trump ist, ja, ist schade drum, dass man ihm da hinterherläuft. Aber eigentlich muss es wirklich jemand geben, der sich darum kümmert. Ich weiß gar nicht, warum das nicht gemacht wird. Also für mich war New York überhaupt nichts. Und ich hatte noch so ein, auf eine Sache hatte ich mich megamäßig gefreut. Das war natürlich dieses One World Trade Center und das Museum dazu. Und da muss ich sagen, das haben sie wirklich gut hingekriegt. Das zeigt zumindest, dass die Amerikaner imstande sind, diesen großen Shit noch zu machen. Und dieses Hochhaus ist schon gigantisch. Auch das Museum ist toll. Auch dieser Bahnhof, der U-Bahnhof, der da angegliedert ist. Aber es zeigt eben auch, dass die das nicht völlig bauen. Also wenn ich mir den U-Bahnhof angucke, dann ist der super modern gemacht und oben, wenn du an die Ticketautomaten kommst, da stehen halt nicht normale, moderne Ticketautomaten, so wie man sich das wünschen könnte eigentlich in so einem Bauwerk, sondern da haben sie einfach den alten Stuss von den anderen Stationen da wieder hingestellt und dann wirkt das alles irgendwie wieder irgendwie komisch. Auf was ich mich noch gefreut habe, war Wolfgangs. Das ist ja das, was hier viele SEOs irgendwie oder Online-Marketer mir mal erzählt haben. Ey, du musst zu Wolfgangs gehen. Da gibt's dieses Schimmelsteak, was irgendwie durch diese Schimmellagerung, dieses Dry-Age-Verfahren super zart sein soll, weil die Fasern im Fleisch zersetzt werden und das so ein nussiges Aroma kriegen soll. Und da waren wir irgendwie auf dem Abend in einer Filiale, gibt ja mehrere Filialen von Wolfgangs in New York und wir waren in einer Filiale mega dunkel, muss ich sagen, obwohl es, ich glaube 17 Uhr oder so war es mega dunkel da drin, hatte irgendwie so ein ganz komisches Mafia-Ambiente, fand ich ziemlich eigenartig. Nun ist es bei mir ein bisschen vielleicht speziell, weil ich in einem Alter bin, wo ich in diesem Dämmerlicht mit meiner Dioptrinzahl auch wirklich nicht mehr so richtig hinkriege, die Speisekarte zu lesen. Und das fand ich erstmal schon ein bisschen schwierig. Und dann haben wir gegessen und da muss ich sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie zu viert $450 bezahlt. Essen war okay. Ich wusste ja, dass es teuer ist, aber war jetzt auch nicht vom Steak her so, wo ich sage, boah. Also das habe ich schon mal auch irgendwie ohne Wolfgangs besser gegessen für weniger Geld. Aber da, mir ging es jetzt überhaupt gar nicht um das Geld, sondern nur um das Erlebnis. Und dann kam was dazu. Wir waren ja schon fast eine Woche da. Ist ja mal ein bisschen schwierig mit dem Tipp irgendwie sich daran zu gewöhnen. Aber das, was ich immer so aus den Staaten mitgenommen habe, ist, dass ich so der normale Tipp im Bereich von 15-20% des Preises bewegt. Also das muss man immer nochmal aufaddieren. Das heißt, es wird dann immer nochmal teurer. Und nun mache ich das auch so, dass ich denke, dass ich nur die Dienstleistung bewerte und bezahlen will, die mir da zuteil geworden ist. Und die war jetzt okay, aber die war auch nicht super toll, so dass ich gedacht habe, okay, weil es nirgendwo anders stand, wo ich es sehen konnte, gebe ich 15% Trinkgeld. Bei $450 ist ja auch noch eine Stange Geld. Und nee, also da wurde irgendwie so ein Zettel rausgeholt, wo es dann plötzlich hieß, nee, wir fangen erst bei 18% an. Und das fand ich irgendwie schon, ich weiß nicht, da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf Wolfgangs gehabt, weil der Typ auch so penetrant war. Also wenn er jetzt irgendwie da einen Handstand gemacht hätte und sich wirklich Mühe gegeben hätte, aber so richtig war es nicht so, wo ich gedacht habe, ja, dem musste jetzt auch noch Megakohle in den Rachen werfen. Ja, vielleicht ist das so. Das ist eine andere Mentalität in den Staaten und da muss man sich vielleicht dran gewöhnen. Aber ich fand es als Deutscher jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin gerne bereit, 20% zu geben. Aber eben, wenn der Service auch wirklich cool ist, und so mache ich es ja hier in Deutschland auch, wenn einer irgendwie mich nicht bedienen kommt und ich sitze irgendwie 15 Minuten am Tisch und kommt überhaupt gar keiner, dann gibt's eben auch eine Range von gar kein Trinkgeld bis vielleicht irgendein Trinkgeld. Und das wird dann eben wenn die Dienstleistung nicht passt, eben nicht so üppig sein. Ja, ich würde es noch kurz zusammenfassen für alle Leute, die diese Runde vielleicht auch mal machen wollen. Wir sind ja dann eine Woche in New York geblieben, habe ich eben schon gesagt, was ich davon halte, sind dann nach Quebec hoch in Kanada. Und das ist wirklich ein schönes Städtchen. Die haben eine wunderschöne Altstadt, alles wirklich sehr dufte. Wer auf so kleine, niedliche Dörfer steht oder Städte steht, der wird da mit Sicherheit auch auf seine Kosten kommen. Dann sind wir weitergefahren nach Montreal. Montreal ist eine fürchterliche Stadt, fand ich ganz grausam. Dann sind wir weiter nach Toronto und da hatten mir ja viele gesagt auch, hey, Toronto ist so the town to live, ja. Und das fand ich auch überhaupt gar nicht. Also die Stadt hat mich, die war so ein bisschen New York-Style mäßig, hat mich aber irgendwie auch nicht so richtig abgeholt. Dann sind wir weiter runtergefahren zu den Niagara-Fällen und da war ich ja ein bisschen, habe ich überlegt, ob das da überhaupt so cool ist, weil ich ja schon mal in Island war vor, ich glaube, 3 Jahren und da sind Wasserfälle ja nun, die sind ja wirklich richtig in der Natur und richtig groß und ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass ich von den Niagara-Fällen so ein bisschen enttäuscht bin, war ich aber nicht, sondern Niagara-Fälle sind wirklich cool, kann ich nur jedem empfehlen, da hinzufahren. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Kanadier da irgendwie so ein Mikro-Las Vegas aufgebaut haben und auf der amerikanischen Seite da eigentlich das eher mau ist. Das liegt sicherlich an der Lage, weil man irgendwie von Kanada besser auf diese auf die Wasserfälle blicken kann. Aber es war schon komisch irgendwie, dass die Amis sich da so ein Las Vegas vom Brot nehmen lassen. Hat mich ein bisschen gewundert. Dann sind wir weitergefahren nach Washington. Washington ist eine tolle Stadt. Klar, ist die Hauptstadt, aber ist neben dem, dass es irgendwie alles sauber ist, zumindest in den Regierungsbereichen, ist eine tolle Stadt, aber zeigt auch, wenn du ein bisschen weiter rausfährst und du musst gar nicht weit fahren, dass da eben Arm und Reich extremst aufeinander prallen. Ich meine, das hat man in vielen Städten, aber mir ist es in Washington jetzt wirklich extremst nochmal aufgefallen. Sonst ist es eine tolle Stadt. Dann sind wir nach Philly weitergefahren. Die fand ich zum Beispiel cool. Die Stadt hat irgendwie Charme gehabt, tolles Nachtleben gehabt, da unten am Wasser. Ja, auch so, die Leute waren irgendwie anders, nett. Liegt natürlich immer daran, welche Leute du da kennenlernst. Also das ist natürlich immer ein bisschen Glücksding. Und ja, von Philly sind wir dann weitergefahren nach Atlantic City, weil ich irgendwie nochmal ans Meer wollte und gedacht habe, legst du dich nochmal an den Strand. Und Atlantic City hatte ich irgendwann mal gehört, das ist so zweites Las Vegas. Und das ist nun wirklich die absolut letzte Rotze. Also du hast einen Strand, der ist ganz okay, dann hast du irgendwie da diese ganzen Casinos direkt am Strand. Aber wenn du nur 1 Zentimeter irgendwie in die Straßen reingehst und in die Stadt reingehst, also wirklich, wir sind da schon vorgewarnt worden, dass die Kriminalität auch da in der Stadt extrem hoch ist und genauso war es. Wir haben auch in einem Hotel gewohnt, teuer und ein totales Loch. Also, nee, wir sind dann nach New York zurück, waren dann am letzten Tag nochmal, haben gedacht, wohnen wir nochmal in Manhattan an sich. War auch eine Fehlentscheidung. Ich wollte mir nochmal die Bronx angucken. Die war auch ganz nett, aber wir haben eigentlich den halben Tag danach im Stau gestanden und da wusste ich wieder, die Amis haben von Verkehr auch nicht so viel Ahnung. Die können zwar 6 Spuren in eine Richtung bauen, aber zumindest nicht in New York und so richtig kriegen sie es nicht hin. Ja, hört sich jetzt irgendwie sehr mau an, aber ja, war ein schöner Urlaub. Die Frage ist für mich immer, würde ich da nochmal hinfahren oder würde ich da nicht nochmal hinfahren? Dass mir irgendwelche Sachen nicht gefallen, das gehört da dazu, das werdet ihr sicherlich auch kennen, dass irgendwelche Sachen euch mal nicht gefallen und dann ist es okay, dann fährt man da nicht nochmal hin, aber man hat was fürs Leben gelernt. Ja, was ich in New York cool fand, natürlich ist das so ein bisschen ein Marketing-Ding, ist, dass ich bei dem in dem Atelier nennt man es ja eigentlich eher, nicht im Studio oder in der Firma von Casey Neistat war, an der entsprechenden Straße. Und das war schon ganz nice, irgendwie da reinzugucken in dieses Atelier, was er auch in seinen Videos immer hat. Und natürlich ist er nicht rausgekommen, aber das hat irgendwie Charme gehabt, einfach davor zu stehen und auch zu sehen, was das eigentlich für ein Kuddelbunker ist. Aber zu ihm passt es halt irgendwie, weil er ja nie so ein Schickimicki-Typ ist, wie New York das mit der ganzen Kapitalszene eigentlich so sein will. Und ich hatte ja eigentlich auch vor, so ein bisschen, hatte ich ja in Facebook angekündigt, so ein bisschen zu filmen wie Casey Neistat in New York und ein bisschen so eine Berichterstattung zu machen. Das habe ich am ersten Tag auch gemacht. Bin mit dem Tripod und der 70D an den Start gegangen und habe probiert, auch mit einem entsprechenden Mikrofon, das genauso zu machen wie er. Ich fand's ätzend. Also mal davon abgesehen, dass ich sowieso nicht so sehr mag, durch die Straßen zu laufen und irgendwie jetzt in eine Kamera zu reden und alle gucken einen an, mag ich grundsätzlich nicht so, aber das hätte ich noch ertragen. Was wirklich scheiße ist, ist, dass du mit so einem Monstrum von Kamera irgendwie rumlaufen musst und das auch am langen Arm extrem schwer ist. Und das zeigt eigentlich, was das für eine Leistung ist, die Casey da eigentlich vollbringt, weil die Bildqualität ist natürlich super, aber er muss das halt auch immer halten und dann auch noch auf diesem Skateboard, was er ja ganz oft benutzt, auch halten. Also wirklich schon eine Leistung und für mich hat sich das schon gelohnt, einfach das mal zu probieren, um einfach zu sehen, welcher Aufwand eigentlich nötig ist, um dieses Format von Casey zu produzieren, jetzt mal von Schnitt und so abgesehen, einfach nur diese Szenen innerhalb von New York zu drehen. Ja, ist eine tolle Leistung. Und alle, die sagen, der macht ja nur Videos da, die sollten das mal probieren, um zu sehen, wie schwierig eigentlich diese Formate sind. Genau. Also ich habe es nicht ganz hingekriegt. War nachher auch so, dass ich erkältet war, gerade die erste Woche. Und da redet sich ja sowieso nicht so toll, wenn man nur so nasal redet und erkältet ist, dann hat man auch nicht so eine Lust irgendwie auf Video. Deswegen habe ich es irgendwann eingegraben, seid nicht sauer, wenn ihr da irgendwelche Formate sehen wolltet. Ich habe dann ein bisschen probiert, Stop-Motion zu machen. Könnt ihr mal im YouTube-Kanal von Sumago mal gucken. Hab da 2 Videos, glaube ich, gemacht mit Stop-Motion Timelapse-Geschichten. Guckt es euch einfach mal an. Ich wollte es einfach mal probieren, so ruhig wie möglich zu sitzen und da ein Format draus zu produzieren. Ihr werdet sehen, dass es gar nicht so einfach ist, weil jedes Atmen sieht man irgendwie noch in diesem Format. Aber das war eben auch wieder ein hilfreiches Ding, um das Format ein bisschen kennenzulernen. Ja, was ist sonst noch so passiert? Ich habe ja in der letzten Ausgabe oder in den Ausgaben davor immer mal so gesagt, dass ich ja eine Menge mit holistischen Landingpages vorhabe und wie man damit besser ranken kann. Das Thema habe ich auch schon ganz gut angegriffen hier mit Kursen und intern und ihr werdet noch eine ganze Menge dazu in der Zukunft sehen. Übrigens, am 8.11. ist wieder ein Seminar hier bei Sumago in Berlin. Könnt ihr euch gerne anmelden, wenn ihr da ein bisschen was zu lernen wollt, wie meine Strategie da aussieht, zu ranken mit holistischen Landingpages. Und ich sehe das wirklich als das neue SEO-Gold an. Deswegen, wenn ihr da Informationen braucht, kommt vielleicht mal vorbei. Und in dem Zusammenhang war es eben auch so, dass ich mir den Kai Spriestersbach und den Erik Kubitz auf Online-Radar angehört habe. Seid gegrüßt, wenn ihr jetzt hier zuhören solltet. Und da ging es in einem Nebensatz eigentlich nur, als über Content-Marketing auch gesprochen wurde, um holistische Inhalte. Und da hat Erik so ein bisschen einen abwertenden Spruch gemacht in die Richtung, ist ja nur langes Zeug und es braucht kein Mensch im Netz. Und da gab es eine schöne Diskussion eigentlich zu dem Thema, was holistische Inhalte sind. Und ich fand das eigentlich sehr bezeichnend, weil viele SEOs dieses Thema für sich total ausklammern und nicht, weil es nicht funktioniert. Ich glaube, manche denken sogar, dass es vielleicht besser funktioniert, als sie es sagen wollen, um einfach ihre Freunde zu schützen, sondern weil ich glaube, dass viele Leute gerade im SEO-Bereich davon genervt sind, weil es so sich anschließt an dieses Wort Content Marketing und das ist eigentlich auch schon so penetriert worden. Aber penetrieren, habe ich gelernt, bringt ein bisschen was und deswegen werde ich dieses Thema holistische Landingpage weiterspielen und werde es auch erklären, so ein bisschen, was ich dazu meine, in einer der nächsten Folgen des Online-Radars, da also einen kleinen Bogen zu dem Podcast, den Kai und Erik da machen. Dann, ist alles jetzt hier so Housekeeping, was eigentlich ist alles das, was so in den letzten Wochen so liegen geblieben ist hier. Ich habe in der letzten Woche die iPhone X-Vorstellung gesehen und das ist jetzt wieder ein neues Thema, natürlich, habt ihr mitgekriegt. Und ich bin jetzt so ein Typ, der immer iPhone hatte. Also ich habe mal einmal ein Android-Handy vor Jahren gehabt, bin aber mit Android überhaupt nicht so richtig zufrieden gewesen, bin also immer eigentlich Apple-iPhone-Junkie gewesen und habe jetzt noch ein iPhone 6S, weil ich gedacht habe, okay, ich lasse einfach mal jetzt eine Generation aus und warte mal auf die nächste. Und jetzt ist das iPhone X gekommen. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen. Also um das mal abzukürzen, gibt ja die Diskussion da draußen, hole ich es mir überhaupt? Hole ich mir jetzt irgendwie ein iPhone 8? Sind denn 1.300 € berechtigt für so ein Gerät? Natürlich ist da eine Menge Liebhaberei mit bei. Ich habe jetzt eine Generation gewartet. Natürlich hole ich mir jetzt irgendwie das iPhone X, weil ich einfach ein neues Spielhandy brauche. Und dann nehme ich halt das Größte, was da ist. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, ist nur ein Telefon. Das ist halt auch Liebhaberei. Ich glaube nicht, dass das mit Werten zu tun hat, die jetzt an dem Gerät gemessen sind, also an dem reinen Materialpreis oder so. Auch nicht an den Funktionen, sondern ist mir eigentlich so eine Spielerei, gebe ich auch ganz offen zu. Was mir in dem Zusammenhang aber aufgefallen ist, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zum Marketing zurück, ist die Tatsache, dass ich immer überhaupt nicht verstehe, wenn ich mir diese ganzen Vorstellungs Shows angucke von Apple, dass die nicht in der Lage sind, daraus eine richtige Show zu machen, sondern da steht einer auf der Bühne, der führt irgendwie Videos vor und alle klatschen auch. Natürlich klatschen die, weil da auch Klatscher irgendwie im Publikum sind. Das ist natürlich nicht so, dass die alle jetzt einfach so anfangen. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Man merkt immer, dass irgendeine Gruppe anfängt und man hat hinterher auch gesehen, dass da ja auch eine große Gruppe Apple-Entwickler oben auch gesessen haben. Das heißt, die haben damit angefangen zu klatschen und dann wirkt die ganze Show so ein bisschen künstlich. Und auf der einen Seite ist verständlich vielleicht, weil die Leute so ticken, die sind ja auch schon nicht mehr ganz so jung, die das da vorstellen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das ein Unternehmen, was das Zeug hätte, daraus eine mega mediale Show zu machen. Und da bin ich immer eigentlich ziemlich enttäuscht. Klar, die Videos sind alle toll und die Inszenierung eigentlich in dem neuen tollen Theater, da ist auch okay. Aber ja, warum nicht mal mit Bums und mit Feuerwerk und als richtige Show verpackt? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, da könnte man sich nochmal richtig absetzen von der Konkurrenz und einfach nochmal einen richtigen Merker setzen. Okay, das war es eigentlich mit dem Housekeeping. So kommentarmäßig war nicht so viel am Start. Das meiste kam ja wieder über Personal Messages und das ist auch okay. Habe ich mich mit abgefunden. Gehen wir einfach mal rein in die Blog-Themen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
So, den ersten Blogpost, den ich mit euch besprechen will, den habe ich gefunden auf onlinemarketing.de und da hat der Max Blömer einen Artikel geschrieben über 11 Fragen für erfolgreiche Video-Content-Strategie und das ist jetzt nicht so ein allgemeines Blabla, sondern ich glaube, das trifft viele Probleme, die bei Erstellung von Video-Content wirklich auftauchen, ja, wie der Nagel auf den Kopf und das ist so wie ein Auszug aus meinem Beratungsalltag oder meinen strategischen Beratungen, die ich bei Unternehmen habe. Und deswegen will ich die mit euch einfach mal durchgehen. Vielleicht sind da ein paar Sachen mit bei, wo ihr ja jetzt Hilfe findet oder euch Fragen beantwortet werden. Und dann macht es ja durchaus Sinn. Also gehen wir mal durch. Der Punkt 1 ist, hast du die Unterstützung deiner Führungsebene? Und das kann man jetzt natürlich sehr mehrdimensional sich angucken. Wer ist jetzt Führung, wer ist nicht Führung? Also es sind immer deine Vorgesetzten, die dir diese Freiräume zur Verfügung stellen können und die dir auch das Budget für die Umsetzung von Video-Content-Marketing zur Verfügung stellen. Und wenn die nicht auf deiner Seite sind oder die bestimmte Möglichkeiten nicht sehen, dann kannst du das eigentlich auch eingraben. Man muss da ziemlich realistisch sein. Wenn man die Leute, die diese Verantwortung haben, nicht auf seine Seite kriegt oder merkt, dass die überhaupt gar kein Interesse daran haben, dann kann man dieses Thema auch einfach abhaken und sagen, ja, dann ist es für unser Unternehmen oder für das Projekt, was ich jetzt gerade plane, nicht der richtige Weg. Kann auch genauso gut sein, dass du deine eigene Führungsebene bist und jetzt irgendwie sagst, okay, ich will eigentlich Video-Content irgendwie was machen und stellst dich das erste Mal vor die Kamera und merkst, nee, das ist irgendwie gar nicht mein Medium. Ich kann dir nur empfehlen, hör denn nicht auf, probier einfach ein bisschen über diese Schmerzschwelle rüber zu gehen, weil irgendwann kommt so ein Gewöhnungsfaktor und du gewöhnst dich daran, dich auf einem Monitor zu sehen oder dich auch in YouTube zu sehen. Du gewöhnst dich auch daran, mit den Kommentaren auf deine Videos irgendwie klarzukommen. Das Schlimmste ist eigentlich, dann aufzuhören, aber es gibt so Leute, die überhaupt nicht damit klarkommen und die sich grundsätzlich unwohl fühlen in dem Thema und die vielleicht auch eher introvertiert sind als extrovertiert. Und da muss man auch realistischerweise sagen, nein, dann ist dieses Format oder dieser Content-Format-Ansatz überhaupt nichts für dich und dann lass es einfach sein. Der Punkt 2 ist, bist du bereit, mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten? Ich glaube, gerade im Videobereich ist es extrem wichtig, gerade wenn Video und Grafik getrennt sind, aber dass die Abteilungen zusammenarbeiten, aber auch in der Vermarktung nachher, wenn Seeding in anderen Abteilungen ist oder überhaupt die ganzen Marketinghebel woanders sind oder die Content-Erstellung in Form von Text woanders sind, dann musst du den Willen haben, dass sich das bündeln kann irgendwo. Und das heißt, du musst ein kommunikativer Mensch sein. Das ist, glaube ich, so, wenn du da selbst was bewegen willst, egal ob in deinem Unternehmen oder bei dir selbst, das musst du irgendwie gewährleisten. Wobei, wenn du natürlich nur ein Freelancer bist oder dein eigenes Projekt hast, musst du nur mit dir reden, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Dann Punkt 3, fühlen sich diejenigen, die für die Firma vor der Kamera sprechen, auch wohl vor der Kamera? Das ist auch so eine Frage. Natürlich kannst du Videomarketing machen und musst jetzt nicht irgendwelche Leute aus deiner Firma vor die Kamera zerren, aber im Idealfall ist es so, weil ihr wollt ja ein bisschen was von euch zeigen, von eurer Firma zeigen und von eurer Authentizität zeigen, wie ihr als Menschen funktioniert. Und das geht am besten, indem ihr irgendwelche Leute aus dem Unternehmen wirklich zeigt und die vermenschlicht, weil ihr seid sonst ziemlich sachlich unterwegs als Firma, also mit einem Internet, mit einer Internetpräsenz oder mit irgendwelchen anderen Gadgets, die ihr irgendwie baut, irgendwelche Flyer oder so. Da kommt so eine Firma immer sehr sachlich rüber. Und das Video ist im Endeffekt Königsklasse, um das Ganze ein bisschen authentischer zu machen. Das ist aber eben die Voraussetzung dafür, muss eben sein, dass die Leute, die eben vielleicht mit euch das zusammen machen, dass die sich auch vor der Kamera wohlfühlen und so ein bisschen extrovertiertes Gedankengut haben. Wenn du da auch einen so einen Autisten hast, der irgendwie in sich gekehrt ist, dann funktioniert das in der Regel nicht so gut, aber kann eben auch funktionieren, wenn der über seinen Schatten springt und dann eine bestimmte Art hat. Ihr müsst einfach die Leute davon überzeugen und dann muss es auch konsequent durchgehalten werden. Dann hast du dich auf den Widerstand von Mitarbeitern eingestellt, das ist der Punkt 4. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig erlebt, muss ich sagen. Wenn dann die Spur von Video-Content-Marketing erstmal eingeschlagen wurde, dann sind die Leute eigentlich, ja, also es gibt ein paar Neider, die natürlich dich gleich angehen und sagen, ja, was für ein Scheißformat und die dir auch keine Zeit geben, das Format irgendwie so ein bisschen zu etablieren. Aber das kenne ich eigentlich nicht so, sondern ich kenne eigentlich mehr, dass nach innen und nach außen, also noch mehr nach innen eigentlich eine Identifikation für die Formate entsteht, weil man entweder unterhalten wird oder ein bisschen lacht oder irgendwie sich einbringen kann in die Formatbildung der nächsten Videos, wenn einem irgendwas nicht so richtig gefallen hat. Also so richtig Widerstand habe ich eigentlich überhaupt noch nicht da mitgekriegt, sondern eigentlich, wenn man es erstmal anfängt, ist es wirklich eigentlich ein cooles Format und alle machen irgendwie mit. Dann Punkt 5, welche Geschichte willst du eigentlich erzählen? Dein Unternehmen ist vielleicht, ja, wenn du so als erstes so darüber nachdenkst und die Produkte und Dienstleistungen dir anguckst, ist vielleicht relativ langweilig als Unternehmen und vielen Unternehmen fehlt auch so eine übergeordnete Geschichte. Und das liegt oftmals gar nicht daran, dass es die Geschichten nicht gibt, sondern dass die nicht wahrgenommen werden. Also viele Sachen, die so passieren, wo sich auch eine Belegschaft irgendwie drüber amüsiert oder wo, wenn du bei einer Weihnachtsfeier zusammensitzt, da wird oftmals gesagt, hey, kannst du dich noch daran erinnern, kannst du dich noch daran erinnern? Also es gibt ganz viele Bruchteile und Fragmente von Geschichten, die aber irgendwie keiner zusammenbaut. Und deswegen solltest du dir vielleicht mal überlegen, ja, welches Grundsystem oder welche Grundgeschichte passt denn eigentlich für unser Unternehmen? Und das ist sehr eng damit verbunden, wie das Wertesystem zum Beispiel deines Unternehmens aufgestellt ist, wie das Werteraster aufgestellt ist, weil nach dem Werteraster wird sich ja hoffentlich auch dein Corporate Design, deine Corporate Identity und auch das Verhalten der Mitarbeiter orientieren, zumindest wäre es im Ideal so und daraus kannst du eine ganz gute Geschichte bauen, also setz dich einfach mal hin, guck, welcher Kern von Werten in deinem Unternehmen ist und wie die Leute, die bei dir arbeiten, miteinander funktionieren, aber wie die auch mit den Produkten funktionieren. Daraus kann man eigentlich immer schon eine ganz gute Geschichte machen, denn die Geschichte ist immer sehr cool, wenn sie halt authentisch auch zu den Leuten passt, die in dem Unternehmen arbeiten. Dann Punkt 6 ist, kannst du auch mit knappen Ressourcen umgehen. Das hat ja jetzt ein bisschen was, glaube ich, auch mit Networking zu tun. Da wird jetzt der ein oder andere sagen, okay, was hat jetzt Ressourcenplanung mit Networking zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge, weil wenn Ressourcen jetzt bedeutet, dass du ein geringes Budget hast, um jetzt mit Video-Content anzufangen, dann kannst du dir den Preis verringern, indem du Barter-Deals zum Beispiel eingehst, wo du Dienstleistungen gegen, also eine eingekaufte Dienstleistung gegen eine Dienstleistung von dir tauscht. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber es ist auch immer cool, wenn du Leute kennenlernst, die bestimmte Sachen im Videomarketing halt drauf haben oder im Content-Marketing mit Videos drauf haben, weil das persönliche Kennenlernen führt oftmals dazu, dass man einen besseren Preis kriegt, bessere Bündels kriegt. Einfach so eine menschliche Nähe im Angebot führt immer dazu, dass die Preise vielleicht nicht sehr, sehr orbital hoch sind, sondern vielleicht markgerecht eher sind und man eher auch noch verhandeln kann, weil man den anderen halt auch besser kennt. Denn 7 ist so, ja, wie groß ist dein Budget? Und darin verbirgt sich so ein bisschen, dass du eigentlich für Videocontent-Erstellung gar nicht so ein Riesenbudget brauchst. Zumindest nicht nach den Maßstäben, die viele Unternehmen da draußen haben. Also du kannst im Videobereich sicherlich, wenn du das selbst produzierst, super günstig einsteigen. Du brauchst natürlich das Equipment, kann man sich natürlich auch leihen. Aber ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, wenn man wirklich damit starten will, dass man sich das Equipment auch anschafft und dann damit auch umgehen lernen. Und das muss nicht so super teuer teuer sein. Also du kannst, wie gesagt, auch mit einem iPhone ganz coole Sachen machen, musst dann vielleicht ein bisschen am Licht und an der Stabilisierung arbeiten, aber da geht schon eine ganze Menge. Wichtig ist, dass du überhaupt mal was machst und dass du irgendwie eine Story hast dafür. Also Budget in Form von, muss immer gleich Zehntausende von Euro kosten, so muss es gar nicht sein, sondern wie wir zum Beispiel als Agentur in der Dummy-Produktion auch arbeiten, dass wir erst irgendwie ein kleines Video erstellen, wo einfach nur die Story dargestellt wird, wo einfach nur ein bisschen die Visualisierung dargestellt wird. So kann man das ja für sich als Format auch machen, denn die Sachen, die wir da als Dummy teilweise produzieren, die sind auch vielleicht schon in der Form geeignet, auch im YouTube-Kanal ausgespielt zu werden. Die sind dann meistens noch authentischer, weil da irgendwelche Fehler noch mit drin sind, aber egal. Um Fehler geht es ja in dem Bereich auch. Kannst du, nee, das ist Punkt 6 gewesen, kleinen Moment. Welche Fähigkeiten, ist Punkt 8, welche Fähigkeiten werden benötigt, um den Job eigentlich zu machen? Natürlich solltest du irgendwie ein bisschen Ahnung von Video und Grafik haben. Ich glaube, das setzt es voraus und einer, der auch Spaß an dem Thema hat, der wird das vielleicht mitbringen, aber der hat zumindest alle Basisinteressen da oder Basisrezeptoren da, um schnell Wissen in seinen Kopf zu kriegen. Und ihr wisst selbst, wir leben in einer Zeit, wo nicht alles ausgebildet sein muss oder ihr über ein Studium gekommen sein muss, sondern hier können Leute wirklich eine Menge erreichen, die Learning by Doing arbeiten. Ich glaube, der ganze SEO-Bereich ist so aufgestellt, dass eigentlich alle oder die meisten, die ich kenne, Learning by Doing angefangen haben. Und genauso ist es da auch. Du brauchst also nur eigentlich den Willen, dich mit Online-Video-Marketing zu beschäftigen oder mit Video-Content zu beschäftigen, mit der Herstellung von Videos, welches Equipment brauche ich, wie schneide ich, wie mache ich vielleicht ein Color-Grading. Also da gibt's genug Videos, die du dir in YouTube angucken kannst und wo du dein Skillset wirklich nach oben treiben kannst. Die Basis ist, dass du Bock drauf hast und dann ist das zum Beispiel der Zeitfaktor überhaupt nicht mehr so eine treibende Kraft, weil wenn du Spaß an einer gewissen Sache hast, dann ist es wie ein Hobby und dann ziehst du dir abends die Sachen einfach nochmal rein, testest die am nächsten Tag. Was dir ein bisschen in die Quere kommen kann, wenn du halt in einem Unternehmen arbeitest, ist, dass du nicht neben deiner normalen Arbeitskraft, wenn du nicht jetzt völlig freigestellt bist für Video-Content, dass du das nebenbei machen musst und dann muss dir natürlich auch ein Vorgesetzter die entsprechenden Ressourcen in Form von Zeit zur Verfügung stellen, damit du bestimmte Sachen eben auch umsetzen kannst. Und Training ist halt, gerade wenn du produzieren willst, auch ein wesentlicher Faktor. Aber ich kann euch nur empfehlen, oder kann dir nur empfehlen, wenn du da draußen wirklich mit Videocontent arbeiten willst, probier mal selbst am eigenen Leib aus, wie es sich anfühlt, Videos zu machen und mach einfach ein paar Fehler und lern irgendwie den Umgang mit dem Medium Video kennen, weil es einfach viel, viel cooler ist, wenn du ein bisschen ein Skillset hast und damit zu einer, später, wenn du es auch nicht mehr machen willst, zu einer Videoagentur gehst und sagst, ich möchte das und das haben, dann weißt du ungefähr, was sie brauchen, weil du eine Vorstellung hast, wie ein Scripting zum Beispiel aussieht. Du weißt aber auch, dass du es vielleicht mit einem kleineren Besteck umsetzen könntest, als das, was dir angeboten wird. Klar, die Videoagentur will auch immer Kohle verdienen, das heißt, die werden da auch einen großen Apparat bauen, gerade wenn sie merken, dass das Budget da ist. Und wenn du dann als verantwortlicher Online-Marketer für den Bereich Video-Content eben auch sagen kannst, nein, ich kann das auch mit einem kleinen Besteck machen, habe ich selber auch gemacht, und dann kannst du eine Menge Geld sparen und dann sind wir wieder an dem Thema, wie das Budget eigentlich aussehen soll. Hast du einen Redaktionsplan? Ganz wichtig, aber ich glaube, das ist erst eine Sache, die kann man ein bisschen später ranstellen, weil einfach diese Sachen, Budgetplanung, finde ich die richtigen Leute, habe ich die richtige Zeit, habe ich das richtige Equipment überhaupt, fange ich an, mir erstmal Gedanken zu machen über eine Story, was ganz wichtig ist, welches Format spiele ich eigentlich mit dem Thema Video. Da hast du so viel zu tun, dass du dir um den Redaktionsplan erstmal nicht so Gedanken machen musst, sondern du kannst zu Anfang sicherlich mit Einzelthemen arbeiten und wenn du merkst, dass du dein Format gefunden hast, dann kannst du das ausbauen und dann in so einen Redaktionsplan gehen. Das macht sicherlich Sinn. Dann ist die Frage, wie soll das Video verbreitet werden? Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Ansätze. Kommt auch ein bisschen darauf an, was du wirklich machen willst, was du erreichen willst. Ich glaube, die Königsdisziplin ist immer wirklich einen YouTube-Kanal aufzubauen, wo wirklich Abonnenten drauf sind. Für einen Online-Händler zum Beispiel, wenn du einen Online-Shop hast, ist es sicherlich cool, diesen YouTube-Kanal aufzubauen, aber eben auch Traffic zu erzeugen, der direkt aus dem Shop kommt und halt so ein Wechselspiel zu erreichen. Kommen wir nachher zu einem coolen Beispiel, wie man das erreichen kann. Also ja, du solltest es verbreiten. Social ist, glaube ich, der beste Kanal dafür. Und du kannst natürlich über Paid immer nochmal nachschieben und bestimmte Sachen einfach befeuern. Klar, wenn du die Kohle hast, dann schieb die einfach da rein, wenn du auch Vertrauen zu dem Inhalt hast. Das ist ja so das Hauptproblem immer, dass wenn ich Formate selbst auch produziere oder auch produzieren lasse und ich stehe nicht so dahinter, weil ich denke, ist ja doch sehr Mainstream geworden und ist nicht so authentisch, wie ich es eigentlich machen will, dann nehme ich vielleicht weniger Geld in die Hand, weil ich meinem eigenen Content nicht so richtig vertraue. Und das ist natürlich immer ein Problem. Und dann ist Punkt 11 sicherlich noch eine wichtige Entscheidung. Hast du überhaupt die Zielgruppe, die richtige Zielgruppe für deinen Videocontent? Da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, ich glaube, es gibt kaum Bereiche, außer vielleicht jetzt so wirklich Seniorenzeug, wo es keine Zielgruppe in Video gibt für ein bestimmtes Thema. Es liegt natürlich ein bisschen daran, wie ich bestimmte Themen angehe, wie ich Sachen um die Ecke denke. Aber ich glaube, es gibt in jedem Produkt- oder Dienstleistungssetup so viele Fragen, wo du drauf eingehen kannst oder wo die Mehrwerte für deine Zielgruppe generieren kannst. Ich glaube, darüber musst du dir keine Sorgen machen. Und wenn es ein bisschen schwieriger ist, auf das Thema zu kommen, dann kannst du dir eigentlich auch gewiss sein, dass es eigentlich eine größere Erfolgsaussicht hat als vielleicht bei anderen Formaten, weil es nämlich für die anderen auch schwierig ist, sich vielleicht da um die Ecke irgendein Thema auszudenken. Und wenn du es schaffst, dann hast du automatisch schon einen Vorsprung eigentlich in deinem Marketing. Und das ist ganz cool. Also lest euch einfach diesen Artikel nochmal durch und lasst den mal sacken, weil wenn ihr in das Thema einsteigen wollt, dann sind das wirklich 11 Punkte, die wichtig sind. Und am Ende kann stehen, ich mache es nicht, ich mache es jetzt nicht oder ich mache es. Und wenn du es wirklich machen willst, dann ja, dann gib dir halt Mühe und Acker und mach wirklich was. Und laber nicht nur und erzähl nicht nur, dass du es machen willst, sondern ich sehe es zum Beispiel nur, wenn du was machst und davon wirklich auch was online stellst oder das bewirbst in Sachen Video. So, denn das zweite Thema, was ich da draußen gefunden habe in der Blogosphäre, ist auf Basic Thinking erschienen und da gibt es einen Artikel. Die machen immer so Serien, wo die zeigen, wie bestimmte Agenturen arbeiten und wie das Look and Feel in den Agenturen ist. Und das fand ich jetzt wirklich, ich gucke mir so eine Bilder ganz gerne an, weil ich einfach mir auch Inspirationen suche für das, was wir hier bei Zumago machen. Ihr habt ja vielleicht gesehen, bei dem, was ich in Facebook poste, dass wir uns mit unserem Deko, mit unserer Deko schon irgendwie Mühe geben wollen. Und da sind so eine Sachen für mich immer total inspirierend zu sehen, wie machen es denn andere Agenturen. Und jetzt habe ich ihr eben gesehen, so arbeitet die Digitalagentur Aqua Berlin. Mal davon abgesehen, dass das wird AKQA geschrieben, dass die Brand eigentlich ziemlich cool ist. Also finde ich schon eigentlich sehr spannend, einen Firmennamen so zu wählen. Wenn ich auf die Seite raufgehe, dann sehe ich, glaube ich, ein Set von 10 Bildern. Und jetzt ist die Überschrift, so arbeitet die Digitalagentur Aqua in Berlin. Die Aqua ist irgendwie eine WPP Group Nebentochter, die in Berlin arbeitet. Und jetzt sehe ich hier so ein Set von Bildern, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und da sehe ich eigentlich nur Räume und sehe keine Menschen, sehe irgendwie nicht mal Arbeitsplätze, wo Computer stehen und denke mir, okay, was machen die da den ganzen Tag? Also so ein Bildset anzubieten ist wirklich, ja, geht irgendwie am Thema vorbei, denke ich mal. Mich würde mal interessieren, wie so ein Setup jetzt zustande gekommen ist. Aber ich sehe es eben auch als ja kleines negatives Beispiel von fehlender Authentizität und ja die Möglichkeit für Content-Marketing ganz klassisch verpeilt. Guckt euch einfach mal die Bildserie an. Da ist ein cooler Ausblick auf einen Straßenzug in Berlin. Das finde ich eigentlich nur ganz cool, aber der Rest ist so unpersönlich, wie es nur irgendwie geht. Und man hat überhaupt gar kein Gefühl, wie da überhaupt gearbeitet wird. Also die Überschrift, die Erwartungshaltung, die geschürt wird, und da reden wir ja immer drüber, dass die Erwartungshaltung nachher auch mit dem übereinstimmen sollte, was ich auf den Seiten sehe. Und bei mir war es so, dass ich im Feedreader nur gelesen habe, so arbeitet die Digitalagentur Aqua in Berlin. Und dann sehe ich diese Bilder und sehe halt überhaupt gar nichts von arbeiten. Und dann ist die Erwartungshaltung natürlich nicht befriedigt. In meinem Fall bringt es natürlich was, weil ich mich darüber unterhalte, um ein Negativbeispiel irgendwie auszuloten. Aber eigentlich ist es ein ziemlicher Fail, ja, der da irgendwie produziert wurde. Schreibt euch das mal hinter die Ohren. So, kommen wir zum nächsten Thema. Es geht nach langer Zeit mal wieder in den Blog-Themen, auch um Google. Und da habe ich auf Search Engine Land, aber das habe ich auch bei ganz vielen anderen Blogs gesehen, den Hinweis darauf, dass es am 16. September anscheinend wieder irgendein Google-Update gegeben hat. Und ich gucke nicht so immer detaillierter drauf. In dem Fall ist es aber so, dass nicht nur diese ganzen Wetterdienste, die es da draußen im SEO-Markt gibt, reagiert haben, sondern dass ich auch in unserem Setup von den Keyword-Sets, die wir hier für unsere Kunden beobachten, auch ja ziemliche Ausschläge gesehen habe, die in unserem Bereich zumindest deutlicher waren, als ich sonst habe. Und dann gucke ich natürlich mal hinter die Kulissen. In vielen Bereichen mache ich es mir natürlich auch leicht, dass ich eben darauf warte, dass irgendwie ein Johannes Beuys oder ein Markus Toba irgendwie erzählen, was sie für Resultate sehen in den Veränderungen oder welche Ableitungen sie herleiten, was das jetzt für ein Update sein kann. In dem Fall hatten wir eine ganze Menge Veränderungen, die sehr stark gekoppelt waren mit Linkbuilding-Maßnahmen. Und das fand ich mal mega spannend. Ich habe sowieso das Gefühl, und das ist jetzt überhaupt gar nicht wissenschaftlich belegt, dass das Thema Linkbuilding nicht nur am Markt wirklich wieder am Aufblühen ist, extrem stark, sondern dass der Google-Algorithmus auch wieder sehr stark in Richtung Linkbuilding zurückrudert. Und in dem, was ich halt sehe, sind die Authority-Links, also die Links von sehr starken Quellen, wirklich zurzeit ein echter Bringer. Also was wir sehr stark gesehen haben, sind halt die Projekte, die wir mit starken Links versorgt haben, dass die wirklich mit ihren Keyword-Sets sehr weit nach oben gespült worden sind. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, gerade wenn man sich die aktuelle Diskussion zum Thema Link-Building anhört, wie denn die Wertigkeitsverteilung von Links sein kann. Wer da noch nicht so richtig fit ist im Bereich Link-Building, es gibt in, die Ausgabe weiß ich jetzt gar nicht, irgendwie in einer der vorherigen Ausgaben auf Wayne hier auch, an einem Podcast, wo ich über 2 Stunden ein bisschen was zum Link-Building erzählt habe. Da könnt ihr vielleicht nochmal reinschalten, um euch so ein Basis-Informationsset zu holen für die Linkmöglichkeiten, die da sind. Da habe ich auch was zu Authority-Links gesagt. Also meine Ableitung wäre eher, das kommt aus dem Bereich Link-Building, dieses ganze Update. Aber so richtig wissen tue ich es auch nicht. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das am 16. jetzt für ein Schluckauf wieder war bei Google. Würde mich mal interessieren, weil aus der Verbindung der ganzen Einzelerfahrung kommen natürlich vielleicht immer ein paar Schlussfolgerungen und dann kann man vielleicht auch in eine bestimmte Richtung gehen, wenn man dann darauf direkt achtet. In dem Fall war es bei mir so. So, kommen wir zum nächsten Thema und das finde ich sehr, sehr spannend, weil es eigentlich so ein, ja, es geht wieder um Videomarketing und das ist so, habe ich ja mal gesagt, Königsklasse eigentlich im Online-Marketing, grundsätzlich im Content-Marketing. Und ein Artikel habe ich jetzt hier gefunden, der, jetzt muss ich mal kurz weiterspringen hier, der auf Online-Marketing Rockstars erschienen ist und da geht es um den Whisky-König. Das ist ein Beispiel, was ich seit Jahren in allen meinen Sessions irgendwie drin habe, dieses Beispiel von Whisky.de, der, jetzt muss ich mal gucken, wie er hieß, Horst Lüning, macht das ja in einer unnachahmlichen Art. Müsst ihr euch einfach mal reinziehen, wie der seine Videos macht zum Beispiel. Das ist so ein Beispiel, das zeige ich wirklich überall, weil es einfach diese Verbindung von einem Online-Shop in den Kategorien in Verbindung halt mit diesem Videomarketing über YouTube zeigt halt, dass es eine mega Macht ist. Und was ich eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und erst da gelesen habe, ist die Tatsache, dass Anfang 2014 der gute Horst Lüning die Whisky.de wäre bestimmt nicht so teuer gewesen, für 3,1 Millionen Dollar gekauft hat. Und das ist natürlich mal eine Ansage, zeigt natürlich entweder eine extreme Vision, was so eine Domain wert sein kann, zeigt aber auch, wie viel Kohle er vielleicht mit seinem Shop oder insgesamt mit seinem Handel schon verdient hat. Obwohl er jetzt nicht so der klassische Online-Marketer ist, wenn man sich seine Videos anguckt, ist er aber so ein Hidden Champion. Das heißt, für mich ist er wirklich einer der Vorspieler im Bereich Content-Marketing. Neben allen Casey Neistats oder Gary Vaynerchuks, die es da draußen gibt, macht der einen Job, der wirklich für gerade mit dem Fokus auf Online-Shopping extremst cool ist und extrem anscheinend erfolgreich ist, sonst hätte er sich nicht eine Whisky.com für 3,1 Millionen Euro leisten können. Und er ist eigentlich in diesem Artikel, den verlinke ich in den Shownotes auch nochmal erwähnt worden, weil er sich jetzt dem Thema Tesla nochmal gewidmet hat. Und da hat er auch noch mehr Follower. Na klar, das Thema ist auch viel größer als auf seinem Whisky-Kanal, aber er macht genau dieselbe Konzeption und geht jetzt natürlich auch in die Richtung, wie er als Unternehmer sich entwickelt hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Da werde ich auf jeden Fall dranbleiben, um einfach an seinen Erfahrungen so ein bisschen zu partizipieren und auch zu verstehen, wie ist er jetzt in das Thema Content Marketing per Video reingekommen, in das Thema YouTube-Video Marketing auch reingekommen. Das finde ich extrem spannend, dass es mal so diese Making-of-Sicht faktisch, dieses Behind the Scene Video gibt, wie eigentlich sein Unternehmen entstanden ist. Und das kann ich nur euch wärmstens empfehlen. Wenn ihr das noch überhaupt gar nicht kennt, diese ganze Geschichte von whisky.de, guckt euch einfach mal den YouTube-Kanal an, guckt euch mal auch den entsprechenden Shop dazu an. Die Links zu den entsprechenden Produkten in dem Shop sind immer sehr prominent in der Description gelistet. Und dann werdet ihr ziemlich schnell sehen, wie dieses Zusammenspiel zwischen Shop und YouTube-Kanal funktioniert. Und dann ist auch in Anlehnung an diese 11 Punkte, die wir vorhin genannt haben, ist zumindest ja die Vision da, so könnte eigentlich eure Marke, auch funktionieren. Da kann ich euch das nur empfehlen. Lest euch das mal durch und guckt euch alles an, was im Bereich whisky.de, whisky.com so da draußen läuft. Wirklich ein geiler, geiler, geiler Case. So, ich bin durch mit den Blog-Themen. Kommen wir zum Hauptthema und da geht es heute um Kategorieseitenoptimierung, also SEO-Kategorieseitenoptimierung in Online-Shops. Und das ist bestimmt spannend für den einen oder anderen da draußen, deswegen dranbleiben.
Denken groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
Ja, mich haben eine ganze Menge Leute in den letzten Monaten darauf angesprochen, ob ich nicht mal was zur Shop-Optimierung, also SEO-Shop-Optimierung erzählen will und habe gedacht, ja, mache ich doch mal. Ich glaube, mein Wissen ist relativ groß in dem Bereich, so groß, dass ich manchmal denke, ja, warum wissen es die anderen eigentlich nicht? Und das ist ja eigentlich die falsche Herangehensweise. Ich muss ja hier Informationen teilen und die nicht als ja wissentlich voraussetzen, weil es gibt viele Leute da draußen, die mit ihren Online-Shops einfach so rumeiern und überhaupt nicht wissen, wie sie im Bereich Suchmaschinenoptimierung eigentlich an den Start gehen sollen. Nun ist es so, dass das ja sehr komplex ist. Also die Optimierung eines Online-Shops ist schon auch im E-Commerce sicherlich Königsklasse und ich könnte jetzt sicherlich 5 Stunden darüber erzählen, was man jetzt hier machen könnte. Das will ich aber nicht, sondern ich will mich auf einen kleinen Bereich spezialisieren und fokussieren, der aber für so einen Online-Shop extrem wichtig ist und das ist neben der Startseite eigentlich der wichtigste Bereich, nämlich die Kategorieseiten. Wie kann ich also SEO, effektives SEO für Kategorieseiten von Online-Shops machen? Da geht es heute drum und das waren von vielen Leuten auch die gezielte Anfrage. So, was ich erstmal gleich als Disclaimer vorschieben will. Das, was ich dir jetzt hier erzähle, ist meine Herangehensweise. Ich mache SEO schon eine ganze Weile. Das kannst du dir angucken, weil ich, glaube ich, auch im Netz eine ziemlich lange Reputation habe. Und du kannst mir glauben, dass ich mich mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt habe. Und da geht's sehr auch darum, wie effektiv sind bestimmte Hebel in einem Online-Shop, wenn wir jetzt über die Bereiche SEO und Content Marketing reden. Natürlich gibt es sehr viele andere Vermarktungsformen im E-Commerce auch, die auch direkt in den Online-Shop einzahlen, aber darum geht es nicht, weil ich hier ein SEO und Content Marketer bin, deswegen will ich dir die Perspektive einfach mal aufs Fell brennen. Also, wie gehe ich da ran? Und das ist nur meine Perspektive, die ich dir anbieten kann. Ich nehme erstmal die Kategorie eines Online-Shops oder die Kategorien ist ja nicht nur eine, sondern sind ja mehrere, als die zweitwichtigste Ebene in der Suchmaschinenoptimierung eines Online-Shops grundsätzlich war. Es gibt also die Startseite und es gibt als zweite wichtige Ebene die Kategorieseiten. Das heißt, wenn es so weit oben angesiedelt ist, sollte ich auch von meinem Mindset entsprechend mir Ressourcen ermöglichen, die es ja mir erlauben, in dem Bereich auch Optimierungen durchzuführen. Das hat nämlich eine ganze Menge nicht nur mit Geld zu tun, sondern auch mit Ressourcen, mit Zeitressourcen zu tun, die ich überhaupt in das Thema Content Marketing und SEO für Kategorieseiten stecke. Ja, also diese mentale Ausrichtung auf deine Kategorieseiten ist erstmal wichtig. Dann ist sicherlich wichtig zu wissen, wie groß ist denn eigentlich mein Shop? Wenn ich jetzt einen kleinen Shop mit wenigen Produkten habe, habe ich natürlich eine andere Herangehensweise, als wenn ich einen großen Shop mit Tausenden von Kategorien habe. Da muss ich mir natürlich ganz andere Gedanken machen. Da ist die Herangehensweise sicherlich deutlich unterschiedlich. Nehmen wir jetzt mal einfach erstmal einen kleinen Shop. Wenn du wirklich nur einen Kategoriebaum hast von vielleicht 5 Kategorien, dann hast du natürlich ein leichtes Spiel, weil du dich voll auf diese fünf Kategorien konzentrieren kannst. Viel ärgerlicher oder viel komplizierter wird's ja, wenn du einen Online-Shop aufsetzen musst oder verantwortlich dafür bist und du hast jetzt, sagen wir mal, 5000 Kategorien. Da fängt's ja schon damit an, dass du, wenn du gerade frisch an den Start gehst oder auch wenn du einen laufenden Shop schon hast und hast keine Inhalte da drauf, dass du dich um Inhalte erstmal kümmern musst. Und das ist erstmal nicht fokussiert auf Title, Description, also die ganzen Snippet-Geschichten und auch nicht auf Textoptimierung, sondern es geht erstmal darum, überhaupt Inhalte für eine Kategorieseite zu haben. Und dazu gehört natürlich auch immer Text. Und wenn du 5000 Kategorien hast, und da sind jetzt noch nicht die Artikel mit drin, die noch immer in den Kategorien dazukommt, dann brauchst du im Kern 5000 Texte. Und jetzt mach dir mal Gedanken, wo diese Texte herkommen. Das ist nicht mehr so wie bei einem kleinen Shop, dass du dich selbst hinsetzen kannst und deine Kategorieseiten betexten kannst, sondern du musst dir wirklich Gedanken machen, Texte zu finden, die 5000 Kategorien betexten. Und ja, wo findest du das? Jetzt mal, wie gesagt, Budget lasse ich jetzt einfach mal außen vor, dass das eine Menge Geld kostet, kannst du dir selbst ausrechnen. Und ich glaube, dass es in den Größenordnungen, und das geht schon viel früher los, ich glaube bei ein paar hundert oder ein paar oder mit 1000 oder 2000 Kategorien, dass du nicht mehr genug Texter finden wirst, die deine Kategorien mit, und da geht es jetzt noch nicht mal um Leidenschaft überhaupt, sondern mit Text in einer gewissen Qualität bestücken. Ab dem Punkt musst du dir erstmal Gedanken machen, wo kommt denn der Text überhaupt her? Und da will ich dir nur mal als Hinweis geben, obwohl das ein ganz eigenes Thema ist, dass es Leute da draußen gibt, die automatisiert Texte herstellen auf Basis von strukturierten Daten. Und ich glaube, dass es nicht anders möglich ist, bei Hunderten oder Tausenden von Kategorieseiten anders an seine Texte ranzukommen, wenn du zumindest in einem gewissen zeitlichen Korridor dein E-Commerce-Geschäft auch starten willst und optimiert starten willst. Du kannst natürlich immer mit normalen Kategorieseiten an den Start gehen, wo nur deine Produkte drin sind, machen ja viele auch, aber dann verschenkst du, und da sind wir jetzt gleich beim SEO, verschenkst du natürlich sehr, sehr viel Potenzial. Also meine Empfehlung grundsätzlich für den Aufbau erstmal von einer Kategorieseite in deinem Online-Shop ist, dass du den Bereich Above the Fold so intensiv füllst wie nur möglich. Und da ist meine Empfehlung, dass du natürlich den oberen Header-Bereich, den du hast, wo deine Navigation meinetwegen drin ist, dass du den so schmal wie möglich einbauen kannst, aber so groß wie nötig. Also das ist immer so ein Mittelweg im Design, den man natürlich gehen muss. Es sollte Möglichkeit da sein, mit einem Header zu arbeiten, der im Bereich Above the Fold noch so meinetwegen die Hälfte oder zwei Drittel des Monitors, Desktop gesehen, zumindest einnimmt, damit du es wie so ein Schaufenster behandeln kannst. Für mich ist auf allen Seiten, aber eben auch auf den Shop-Seiten, zählt für mich das Schaufensterprinzip. Und das funktioniert ganz klassisch so, dass alle Sachen, die für mich als Shop wichtig sind, auch in einer Kategorie wichtig sind, und da zählt jetzt jede Shop-Kategorie wie ein einzelnes Schaufenster, dass ich das da reinlegen werde, was mir persönlich wichtig ist. Und so funktionieren ja Schaufenster auch. Wenn ich jetzt ein Offline-Schaufenster habe, dann wird der Betreiber von diesem Geschäft sicherlich was ins Schaufenster legen, was ihm in irgendeiner Form wichtig ist, wo er eine Visualisierung erreichen will, eine Emotionalisierung erreichen will, wo er Produkte reinlegt, die er entweder verkaufen will, weil er sie im Lager hat, weil die eine hohe Marge haben oder weil die weg müssen, etc. pp. Irgendeinen Grund wird es immer haben, bestimmte Produkte nach vorne zu bringen und damit eine Emotionalisierung und Visualisierung auch zu verbinden. Und genauso ist das mit diesem Bereich Above the Fold. Also alles das, was du, und da reden wir jetzt erstmal nur von Desktop, was du im Desktop auf den Bereich Above the Fold bringst, also das, was man auf der Startseite als erstes sieht, also auf der Kategorieseite als erstes sieht, das sollte dein Schaufensteransatz sein. Jetzt ist es ja so, dass du ein Schaufenster, wenn du einen normalen Schaufensterdekorateur nimmst, dass der probiert, irgendeine Geschichte darzustellen, irgendeine Emotionalisierung darzustellen, zumindest wenn man sich Mühe gibt, irgendeine Emotion auszulösen. Also dass Leute an dem Schaufenster vorbeigehen und sagen, oh, hier bleibe ich mal stehen, hier ist irgendwas toll inszeniert und dann gucke ich mir die Produkte vielleicht auch dahingehend an. Das heißt, mein erster Ansatz ist eigentlich immer, einen Header-Bereich zu bauen. Also wie gesagt, so im Bereich Hälfte, vielleicht zwei Drittel, wenn es nicht anders geht, der emotionalisiert ist, der also mit einer gewissen Bildsprache mit Menschen arbeitet. Ja, Menschen wollen im Marketing immer Menschen sehen und eine gewisse, ja, Grundbildsprache des Online-Shops auch darstellt, die sich natürlich vielleicht, wenn es ideal ist, über alle Kategorien fortsetzt, dass ich das da oben darstelle, also eine Bildsprache, eine Visualisierung, gepaart aber mit einer Textwolke, die so im Bereich 50 bis ja, 100 Wörter, liegt ein bisschen an der Schriftgröße natürlich, gepaart ist. Das heißt, ich habe eine Textwolke in diesem Header-Bereich drin, wo ich das erste Mal schon mit einer H1 arbeiten kann, mit einer H2 arbeiten kann und mit den ersten wichtigen Keywords arbeiten kann, die auf der Seite zu finden sind. Und ich arbeite immer nach der Logik, dass das, was da drin liegt und das, was als erstes auch als Text erwähnt wird, dass das anscheinend für den Website-Betreiber der wichtigste Ansatz ist oder sein sollte. Und das ist der Bereich in diesem Above the Fold-Fenster, also in deinem Schaufenster. Das heißt, du legst auch offline gesprochen deinen wichtigsten Text ins Schaufenster rein und gibst den Leuten, die nicht nur gucken wollen, eben auch eine Erklärung. Und das sind halt die Leute, die nicht nur gucken wollen, sind halt zum Beispiel die Crawler von Google, die halt nur den Text lesen wollen. Und wenn der halt sehr weit oben steht und da die Keywords, für die du optimierst, auch vorhanden sind und auch vielleicht schon WDF, IDF vorhanden sind, dann ist das erstmal schon cool. In dem ersten Bereich solltest du auch einen Call to Action haben, wenn du nicht direkt auf deine Produkte überleiten willst, sondern du kannst zum Beispiel, wenn du Sonderangebote in einer bestimmten Kategorie hast, dann kannst du das auch grafisch verbauen mit einem entsprechenden Link in das Produkt rein und hast dann eine höhere Präsenz, als wenn du jetzt gleich irgendwie eine Leiste baust, wo Kunden haben in den letzten Monaten und Wochen das und das gekauft. Dann bist du gleich wieder in dieser Shop-Engine drin und das wird eher versachtlich wahrgenommen. Das heißt, da musst du nicht irgendwie großartig anfangen, mit Emotionalisierung zu arbeiten, sondern dann zerhaust es eigentlich eher. Probier deine Angebote und das, was wirklich dir am Herzen liegt, was du vertreiben willst, wirklich da oben in diesen Header-Bereich mit einzufügen. Da haben wir so den ersten Bereich schon mal besprochen, der wichtig ist, dieser Above-the-Fold-Bereich. Und dann solltest du natürlich auf deine Produkte überleiten. Jeder Online-Shop kommt irgendwann in den Bereich, auch in den Kategorieseiten, entweder die Top-Kategorien darzustellen oder die schärfsten Produkte in dieser Kategorie darzustellen. Und da ist jede Shop-Engine natürlich relativ ähnlich, weil immer in Fensterform oder in Listenform diese Produkte angepriesen werden. Was du jetzt nicht machen solltest, ist, dass du jedes Produkt zum Beispiel wie dein Keyword benennst. Also wenn es um Schuhe geht, im Shop-Bereich, gerade im transaktionalen Bereich, ist Google relativ tolerant, muss ich sagen. Aber vom Grundgedanken her würde ich jetzt nicht jeden Artikel, der da drin ist, immer Schuhe nennen. Schuhe rot, Schuhe schwarz, Schuhe blau, bla bla bla. Gerade wenn die Kategorieseite jetzt meinetwegen Schuhe heißen sollte, weil du ziemlich schnell in den Bereich von Keyword-Stuffing reinkommst. Und da hat Google Algorithmen entwickelt, um zu gucken, wenn das Keyword halt zu stark auf der Seite vorkommt, dass es eher negative Einflussmöglichkeiten hat auf das Ranking von deiner Kategorieseite. Deswegen passt da ein bisschen auf, wie du auch die einzelnen Artikel beschreibst und nenn die nicht immer nur Schuhe, 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 sondern probier ein bisschen das zu umschreiben, wenn es bestimmte Schuhsorten gibt, die auch so benannt werden sollten, dann probier da eine gewisse Differenz reinzubringen, eine gewisse Unterschiedlichkeit reinzubringen. Und dann ist es ganz wichtig, dann hast du natürlich Artikel, die du in der Kategorie anbietest. Und in der Kategorie ist es wirklich wichtig, dass du jetzt, und das machen viele Online-Shops falsch, dass du jetzt hunderte von Produkten untereinander listest, um einfach eine große Vielfalt von deinem Sortiment darzustellen. Ich glaube, das ist für SEO zumindest eine falsche Herangehensweise, weil du keine Kontrolle über diese Zusammensetzung der Textwolke hast, die aus den Produktwörtern, die du ausspielst, im Endeffekt zusammengesetzt wird. Das heißt, wenn ich auf einer Kategorieseite 20 Artikel darstelle, ist es was anderes, als wenn ich 200 Artikel darstelle, weil natürlich durch die Beschreibung und vielleicht durch die Description, die noch ausgeliefert wird, eine Textwolke entsteht, die Google bewertet, die überhaupt nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was du eigentlich optimieren willst oder vielleicht auch überoptimiert ist. Das heißt, dein Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, natürlich Produkte anzubieten, aber so eine hohe Textkontrolle wie möglich zu haben. Und das kriegst du nur, indem du die Anzahl der Produkte ein bisschen runterfährst zu dem, was viele andere Shops da draußen machen. Und oben mit einem Header mit Text arbeitest, habe ich die Wortmenge schon gesagt, und danach noch mit Kategoriebeschreibung arbeitest, wo jetzt nicht nur so ein SEO-Text drunter ist, sondern vielleicht, wo auch ein holistischer Ansatz gefahren werden kann, wo also wirklich auch mal Tausende von Wörtern irgendwie entsprechend bebildert, auch diese Kategorie erklären. Ich glaube, damit fährt man sehr gut. Und durch diese hohe Textmenge, die du hast, die an individuellen Text vorhanden ist, kannst du halt sehr schön bestimmen, in welche Richtung dieser Text sich drehen soll. Jetzt stell dir auf der anderen Seite vor, du hast nur einen Header und hast nur die Produkte eigentlich auf deiner Seite, dann setzt sich faktisch bis auf diesen Text, den du oben hast, dein ganzer Content eigentlich aus Produkten zusammen. Und je nachdem, wie du mit den Produkten agierst, was am Lager ist, was verfügbar ist, was du gerade in die Promotion packst, ändert sich diese Keyword-Wolke und du hast null Kontrolle darüber. Und das ist eigentlich für SEO immer so der Grundtod. Jetzt habe ich ja dieses Keyword oder dieses Zauberwort, was ich ja so propagandiere, holistische Landingpage gesagt. Und da will ich einen kleinen Hinweis geben. Holistische Landingpages oder der Ansatz von holistischen Landingpages übertragen auf Kategorieseiten in einem Online-Shop funktioniert sehr gut, solange, und das muss ich als Zusatz sagen, Google nicht hundertprozentig sagen kann, was sie jetzt in den Ergebnissen haben wollen, also in den Suchergebnisseiten haben wollen. Du hast natürlich viele Bereiche, wo du ein Suchwort, also eine Query eingibst, wo Ergebnisse rauskommen, die rein transaktionelle Ergebnisse sind, wo du nur Online-Shop siehst. Da ist es sicherlich schwierig, in dem Bereich zu arbeiten. Wenn du aber Ergebnisse hast, die jetzt auch gerade in bestimmten Kombinationen dafür geeignet sind, dass auch informationelle Ergebnisse in den ersten Ergebnissen oder in den ersten 20 Ergebnissen auftauchen, umso mehr Ergebnisse du davon siehst, umso mehr ist die Kategorieseite geeignet, wirklich auch mit holistischem Content, also sehr lang, sehr umfangreich erklärenden Inhalten, mit sehr vielen Marketingtechniken verbunden, dass damit gut gearbeitet werden kann. Das musst du halt ausprobieren im Zweifelsfall. Und da kann ich dich auch gar nicht entlasten, weil es der Druck in dem Bereich der Optimierung von Online-Shops. Und wenn du jetzt dich nicht in der Nische bewegst, was in der Regel sein wird, und die Nischen werden ja auch immer kleiner, dann wirst du den Druck von anderen Online-Shops auch haben und spüren. Und da musst du dich einfach ein bisschen bewegen, wenn du deinen Shop einfach in dem normalen Tonus drin lässt und du bist jetzt immer meinetwegen auf 9 gerankt und es passiert irgendwie gar nichts, dann musst du dir, wenn das über 2 Jahre meinetwegen der Fall ist, mal irgendwann mal Gedanken machen, wie du das jetzt aufbrechen kannst. Du kannst natürlich mit Linkbuilding anfangen, auf deine normale Hauptseite, aber auch auf die Kategorieseiten, klar, dann kannst du gucken, was da passiert. Du kannst aber eben auch anfangen, an dem Content rumzuschrauben. Und wenn du vorher eine Listung hast, wo gar keine Texthoheit da ist, dann achte doch mal da drauf und probier mit holistischem Ansatz zu arbeiten und guck, was dann passiert. Ich kann dir auch nicht hundertprozentig sagen, dass es nach oben geht. Wir haben so 50-50. Wir haben bei unseren Kunden sehr viele Projekte, die nach oben gehen, die sich super entwickeln, auch im transaktionalen Bereich. Und wir haben sehr viele Projekte, die einfach auch weiter nach unten durchgereicht werden, die dann irgendwie mal auf der zweiten Seite waren und dann auf der vierten Seite plötzlich landen. Und da musst du halt gucken, wie reagiert wird. Komischerweise ist es so im Bereich der holistischen Seiten, dass oftmals was passiert, was ich den Catchy-Effekt nenne, dass wenn du mit holistischem Inhalt gearbeitet hast und die Seite nach unten gereicht wird, dass wenn du den holistischen Inhalt wieder wegnimmst und meinetwegen auf eine andere Domain packst oder ein Magazin reinpackst und so, damit der nicht verloren geht, dass plötzlich so wie so ein Catchy-Effekt entsteht. Das heißt, du ziehst ganz lange an diesem Gummi, das ist symbolisiert dadurch, dass du im Ranking immer weiter nach unten gehst und dann nimmst du den Inhalt weg und dann wird dein Ergebnis oftmals nach oben geschleudert und wir haben sehr, sehr viele Beispiele dafür intern hier, wo wir vorher auf der zweiten Seite waren oder auch in den unteren, meinetwegen 9, 10 waren und dann wirklich bei 6, 5 eingestiegen sind, nachdem der Inhalt dann wieder auf der Seite erschienen ist. Als der Inhalt weggenommen wurde und dann der Sprung da war, so muss man ja sagen. Und warum das so ist, da bin ich relativ pragmatisch. Ich stelle einfach fest, es ist so. Du musst einfach mal mit dem Inhalt spielen, sonst wirst du diese Erkenntnis nicht haben. Und das ist eigentlich das, was SEO ja im Kern immer schon ausgemacht hat, dass du irgendwie was testen musst. Und da ist die holistische Landingpage auch auf Kategorieseite ein schöner Ansatz, um damit zu spielen. Was willst du auch verlieren? Du kannst den Inhalt, der ist ja nicht vergeudet, du kannst ihn noch woanders hinpacken. Es geht um eine taktische Herangehensweise, wie man jetzt irgendwelchen Stillstand, der auf der Seite ist, einfach in Form von Content aufbrechen kann. Ja, das mal kurzer Ausflug in den Bereich holistische Landingpage. Also probier so viel Texthoheit wie möglich über deine Seite zu haben und probier Emotionalisierung da reinzukriegen, weil die User-Signale, die auch auf deiner Kategorieseite entstehen, sind schon sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch die Runterleitung nachher in die Unterkategorien oder auch in die bestimmten Produkte ist denn wichtig. Was neben der Optimierung des Inhaltes an sich natürlich wichtig ist, ist die Strukturierung des Dokuments. Achte darauf, in deinem Shop, in deinen Kategorieseiten solltest du grundsätzlich ja eine Logik in deinem ganzen Shop haben, dass oben im Header eben mit der größten Überschrift gearbeitet wird, die du am Start haben kannst im SEO, das ist die H1. Und wenn du es noch hinkriegst vom Raum Zeitgefüge da oben, also eher vom Raumgefüge, dann probier die H2 noch in diesen Content-Bereich oben above the fold zu setzen. Kann ich dir nur empfehlen. Und dann probier in dem Bereich, wo du die Kategorie beschreibst, vielleicht mit normalem Inhalt, aber auch vielleicht mit holistischer Herangehensweise, probier da H2, H3, H4 so sinnvoll wie möglich zu verarbeiten und probier in dem Text eben auch eine Strukturauflockerung hinzubekommen, die ein angenehmes Lesen ermöglicht. Also du kannst ja zum Beispiel auch Leute, die jetzt gerade in erklärungsbedürftigen Produkten unterwegs sind, erstmal auch auf den Inhalt schicken. Du kannst also in dem Header zum Beispiel einen riesen, auch bewegten Button bauen, wo du direkt in den Inhalt, auf den Inhalt verweisen kannst mit einem Anker und einer Sprungmarke, der unter den Produkten zum Beispiel gelistet ist. Ja, da werden manche Leute sagen, okay, dann werden die Conversion vielleicht runtergehen, aber probier es einfach mal aus, weil die direkte Conversion auf den Produkten manchmal auch nicht so geil ist. Und gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten ist es erstmal cool, wenn ich die Leute abhole, informieren kann und dann auf die entsprechenden Produkte leite. Probier es einfach. Ohne den Versuch wirst du dir keinen Vorsprung erarbeiten, gerade wenn du einen Stillstand in deinem Setup hast. Ja, die Strukturierung ist wichtig, gerade so in Listings, Überschriften, Fettschrift, also alles, was wir im Bereich SEO kennen, das solltest du im Bereich Content da auch einsetzen. Und was noch extrem wichtig ist, und das wisst ihr ja alle vielleicht auch schon, achtet man vielleicht aber im Normalbetrieb nicht so richtig drauf, ist die Optimierung des Snippets. Ja, das heißt, probiert in dem Snippet so zu arbeiten, dass ihr nach alter Regel, das ist zumindest meine Herangehensweise, das Keyword immer vorne im Title zum Beispiel habt und probiert dann mit den entsprechenden Zeichen, die euch zur Verfügung stehen, die Länge auszufüllen und attraktive Überschrift zu gestalten. Stichwort reißerische Überschriften funktioniert in einem Online-Shop auch sehr gut, muss nicht immer so wie in der Presse sein, aber man kann schon mit der ersten Zeile sehr stark fokussieren in Verbindung mit dem Keyword. Und dann gibt es natürlich noch die Optimierung über die Description. Da sind sich ja die SEOs eigentlich einigermaßen einig, dass das Keyword in der Description nicht mehr direkter Ranking-Faktor ist. Ich glaube aber noch an die Wirkung von diesem Keyword, einfach allein aus der Tatsache heraus, dass Google dieses Keyword in der Description noch highlightet. Also wenn sie da in Form von einer Fettschrift immer noch das Highlighting macht, warum soll es denn keinen Ranking-Faktor haben? Selbst wenn ich es als indirekten Ranking-Faktor klassifizieren würde, hat es doch irgendwie noch einen Einfluss auf das Ranking und damit würde ich auf jeden Fall arbeiten. Wenn die CDA also höher ist oder ich die höher hinkriege auf diesem Snippet, was ich dann in den Suchergebnissen habe, dann habe ich bestimmt auch nicht einen direkten Ranking-Wert vielleicht, aber durch die besseren User-Signale und die Überleitung und die Erwartungshaltung, also die Erfüllung der Erwartungshaltung, komme ich vielleicht zu besseren User-Signalen, die mir dann auch wieder im Ranking helfen. Also achtet darauf, das Keyword immer möglichst weit vorne zu haben, auch in der Description, und probiert in der Description sehr verkaufsfördernd zu argumentieren und denkt an die Sonderzeichen, um euch abzuheben. Wer im Bereich von Online-Shops arbeitet und mit Siegeln arbeitet, probiert die entsprechenden Widgets einzubauen in eurem Shop oder die entsprechenden Codeschnipsel einzubauen, um die Sternebewertung zu bekommen. Ich glaube, das ist so ja, standardisiert auch eine Sache, die nachher auch als indirektes Ranking-Signal nochmal auf eurer Seite und die Optimierung einzahlen kann in puncto User-Signale. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. So, sonst ist es natürlich ein Arsch voll Arbeit. Ich glaube, ich habe jetzt das Grundmuster, wie ich an die Sachen rangehe, erstmal geliefert. Natürlich liegt das dann sehr stark daran, wie schaue ich mir auch an und wie monitore ich, welche Bewegung nach welcher Optimierung jetzt in den SERPs passieren, um daraus abzuleiten, was macht wo Sinn, im Kategoriebereich zu arbeiten. Stichwort Catchy-Effekt. Ja, ihr müsst also darauf achten und ihr müsst auch täglich darauf achten, gerade also wenn ihr nur normaler Online-Shop-Betreiber seid, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig für euch, täglich darauf zu achten, wie sich jetzt die Rankings in Kategorieseiten entwickeln. Und gerade wenn ihr tausende von Seiten habt oder tausende von Kategorie oder hunderte von Kategorieseiten habt, ist es natürlich immer schwieriger. Aber wenn ihr zumindest Mitarbeiter in einer anderen SEO-Agentur als Markus sein solltet, dann solltet ihr euch zumindest als Challenge setzen, dass ihr die Prio 1-Geschichten, also die mit dem höchsten Suchvolumen oder wo ihr den größten Fokus drauf habt, da zu ranken, dass ihr die ins tägliche Monitoring reinzieht, um zu gucken, wie Google mit der Indexierung umgeht, wie Google mit der Bewertung umgeht und wie Google dann eure Ergebnisse auch rankt und ausspielt. Und gerade diese Überleitung von Seite 2 zu Seite 1, die ist halt mega spannend, um einfach auch beobachten zu können, wann spielt denn jetzt Google damit, mich mal auf die erste Seite zu lassen und nimmt mich dann wieder runter, um diese User-Signale zu haben, die dann dazu führen können, auf die erste Seite zu kommen. Weil nichts anderes macht Google ja, dass bestimmte, in eurem Fall Kategorieseiten, in den Ergebnissen meinetwegen auf Seite 2 auftauchen und dann hält man sich da so auf 12, 13, 14 und irgendwann fängt Google an, halt, weil sie neugierig sind, eure Seite auch mal in die Top 10 einzuspielen und dann zu gucken, wie die User darauf reagieren. Dann wird es vielleicht so sein, dass ihr vielleicht eine Woche oder ein paar Tage da oben in den Top 10 sein könnt, 7, 8, 9 in der Platzierung ungefähr, und dann springt das wieder raus, das Ergebnis. Diese Bewegungen zu sehen im Daily Tracking sind extrem wichtig, um dann zu gucken, wie lange braucht denn Google zum Beispiel für die Bewertung der User-Signale, um dann, wenn die Ergebnisse gut sind, und das seht ihr ja, wenn er nach vorne springt, wie lange braucht jetzt Google, um dieses User-Signal-Set auszuwerten und in die SERPs wirklich zu geben? Das ist doch wichtig. Das ist so der Kern von SEO, dass wir eben so ein bisschen Reverse-Engineering machen und gucken, was ist denn da so am Start, wie verhält sich denn Google? Und ich bin immer sehr erstaunt, wenn Leute das eben irgendwie ausklammern und bestimmte Schrittsignale auch nicht erkennen, wie ich zum Beispiel jetzt meinetwegen eine Kategorieseite mit Inhalt belege, seien es nur 1000 Wörter, damit ich irgendwie da arbeiten kann und gucke, wie geht jetzt Google damit um? Wie geht jetzt Google damit um, wenn ich zusätzlich noch mehr Bildmaterial in die 1000 Wörter reinpacke? Wie geht Google damit um, wenn ich dieses Bildmaterial auch nach Bilder-SEO-Kriterien auch noch optimiere? Wie geht Google damit um, wenn ich ein Video zum Beispiel reinbringe? Wie geht Google damit um, wenn ich ein Video reinbringe, was vielleicht noch gute YouTube-Signale hat, etc. pp. Damit zu spielen und zu gucken, welche Auswirkungen das hat, das ist Kern von SEO und das bleibt dir überhaupt nicht erspart, wenn du im organischen Ranking steigen willst mit deinem Shop. Also, wenn du auf die Punkte achtest, ich glaube, dann hast du schon eine Menge erreicht in deinem Online-Shop. Wenn du da noch Fragen zu haben solltest, ich weiß, dass es immer schwierig ist, in so einem Podcast das zu visualisieren, weil was soll ich Ihnen jetzt erzählen von einem Header, der cool aussieht und der links meinetwegen eine kleine Textwolke hat und der rechts einen CTA mit einer entsprechenden Bildsprache hat, dann habt ihr vielleicht noch keine Bilder am Kopf. Das ist beim Podcast sicherlich ein bisschen schwierig. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht ein anderes Format noch in YouTube anbiete, um das ein bisschen zu visualisieren. Aber wenn ihr Fragen habt, dann unterhalte ich mich auch gerne dazu mit euch. Jetzt nicht sehr umfassend, wie jetzt ein Tagesseminar. Aber natürlich helfe ich euch ein bisschen. Dazu ist ja der Podcast auch da, irgendwie sich über bestimmte Sachen und Erfahrungen auch auszutauschen. Also wenn ihr da Fragen habt, meldet euch einfach nochmal, dann kann ich euch helfen. Wenn ihr grundsätzlich da Optimierungsbedarf habt, dann sind wir auch eine Agentur und sind auch nie abgeneigt, euch da zu helfen. Okay, dann machen wir noch kurz ein bisschen in Sachen Events ein paar Hinweise und dann sind wir auch schon raus. Wir sind über eine Stunde 16, aber ist ja auch die Ausgabe nach dem Urlaub. Da kann man einfach mal ein bisschen überziehen.
Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine Jetturbine. Oh.
Ich will starten mit einem kleinen Recap. Habe ich sonst hier überhaupt noch gar nicht gemacht. Ich habe ja sonst immer so in die Zukunft geblickt. Jetzt will ich mal auf den Online-Marketing-Tag zurückblicken, der in Wiesbaden gelaufen ist. Ich weiß das Datum schon gar nicht mehr. War in der Woche, nachdem ich aus dem Urlaub gekommen bin. Also eine ziemlich harte Schlachtzahl für mich. Ich war auch noch voll im Jetlag drin. Ich kannte das Format auch gar nicht noch so. Ich kannte den Mario, der das macht. Weiß, dass er ein sehr engagierter Typ ist. Und war sehr gespannt, dahin zu gehen, auch einen Vortrag da zu machen. Aber mich interessiert ja selbst als Veranstalter mehr, wie ist da so die Organik, was kommen da für Leute, wie funktioniert so ein Event da in Wiesbaden, wenn man so angeht, wie der Mario das angeht. Und ich war angenehm überrascht. Es gab ein Dinner-Essen vorher, da war die Atmosphäre schon sehr cool. Das liegt natürlich auch, muss ich sagen, daran, dass ich sehr viele Leute aus der Szene kenne. Deswegen fühle ich mich eigentlich, glaube ich, grundsätzlich zu Hause. Aber Mario hat sich wirklich viel Mühe gegeben, um die Leute zusammenzubringen, war als Veranstalter auch präsent. Auch am nächsten Tag in dem Hotel, wo es stattgefunden hat, war eine sehr angenehme Grundstimmung. Also War natürlich so für eine Zielgruppe, die so sehr businessgetrieben ist, das ist ja auch die Zielrichtung, die Mario da haben will, war jetzt nicht so szenenlastig, das überlässt er sicherlich auch uns gerne als Campix, wo übrigens Ticketverkauf gestartet ist oder Early Bird jetzt am 30. noch ausläuft, nur als kleiner Hinweis für SEO Campix und Contentix im nächsten Jahr. Ja, hat er sehr gut gemacht, ich habe mich sehr wohl gefühlt, gab noch eine Abendveranstaltung, wo natürlich sich gezeigt hat, dass wenn du so ein Event hast, wo sehr viele Leute von Firmen kommen, da löst sich das deutlich schneller auf, weil die das halt nicht so kennen, dass abends noch ein bisschen zusammen, dass man Spaß zusammen hat, dass man zusammensitzt. Das ist halt, glaube ich, die Kröte, die man schlucken muss. Aber andererseits ist als Veranstalter natürlich auch eigentlich cool, wenn man nach so einem stressigen Tag irgendwie nicht mehr so ein langes Abendprogramm hat, dann kann man ein bisschen früher in die Koje gehen und dann passt es auch. Und insgesamt war die Stimmung cool. Er hat sich auch fürs Abendprogramm ein paar Sachen einfallen lassen, die vielleicht nicht so auf den Resonanzboden gefallen sind, wie er sich erhofft hat, weil nicht mehr so viele Leute da waren. Aber er hat sich viele Gedanken gemacht und das ist für mich immer so am wichtigsten, dass Leute so am Puls der Zeit sind, lernen und sich Mühe geben mit dem Event. Also ich habe mich da super wohl gefühlt und wenn der Mario mich lässt, bin ich im nächsten Jahr gerne wieder dabei. So, was ist jetzt, wenn wir in die Zukunft gucken, was ist so am Start? Ich fahre morgen. Also wenn ihr diesen Podcast hier hören könnt, fahre ich zum SEO Oktoberfest Barbecue nach München. Ist ja die 10-jährige Veranstaltung, so wie wir mit Campix auch im nächsten Jahr SEO Campix zumindest 10-jähriges haben, hat der Markus Tandler mit dem SEO Oktoberfest Barbecue oder auch insgesamt mit dem SEO Oktoberfest 10-jähriges. Und ich habe gedacht, okay, ich habe lange überlegt, fahre ich da dieses Jahr hin? Ist ja mal mit einer Spende verbunden. Also und auch ja inhaltlich ist es ja jetzt nicht so hochoperativ, sondern immer mehr strategisch irgendwie aufgestellt und habe gedacht, okay, jetzt nehme ich nochmal, spende ich einen schönen Satz, bringe mich da nach oben, Amazonica immer zu spenden, wo der Markus immer für sammelt, ist sowieso alle Ehren wert und habe mich da angemeldet und bin sehr gespannt, was ich da morgen erfahren werde zum 10-Jährigen. Bin auch sehr gespannt, wie Markus das Format ausprägen will, weil es ja nicht tot ist, es wird sich nur verändern, weil wir sind alle älter geworden im Online-Marketing. Alle haben Kinder irgendwie. Ich glaube, dass die Konzeption insgesamt für Veranstaltungen, das merke ich ja auch als Campix-Veranstalter, dass man da ein bisschen was drehen muss, weil dass halt einfach die Zusammensetzung der Leute sich einfach geändert hat und da kann man bestimmt ein bisschen mitarbeiten. Da bin ich gespannt, bin auch gespannt, wieder viele Leute zu treffen, die ich kenne. Und ja, das ist nun ein Event, da kann ich eine Empfehlung aussprechen fürs nächste Jahr, weil dieses Jahr ist ja schon voll und werde dann sicherlich auch nochmal ein Recap bringen für dieses Event, was ich da gelernt habe. Werde ich euch sagen, zumindest in dem Rahmen, wo ich es darf. Man darf ja eigentlich nichts raustragen. Aber ein bisschen was kommt zwischen den Zeilen natürlich immer, auch wenn es nicht in der nächsten Veranstaltung ist. Irgendwann rutscht mir immer mal was raus. sonst ist der nächste Termin SEO Day und dann die SEO Com. Also wenn ihr da Bock drauf habt, mich auch noch zu sehen auf dem SEO Day, da werde ich ein bisschen was zu holistischen Landingpages nochmal erzählen in Köln. Dann kommt doch einfach dahin. Wenn ihr noch kein Ticket habt, bucht einfach eins ein. Ich bin auf dem Expert Day, werde ich was erzählen, also am Tag davor und auf dem SEO Day. Da muss ich aber relativ früh wieder abhauen. Da, wo ich dann über holistische Landingpages rede. Das heißt, da ist ja mein Funnel ein bisschen kürzer. Wenn ihr noch kein Ticket habt, bucht da ein. Und SEO.com bin ich nur als Zuschauer da, kann ich euch nur empfehlen. Eine Empfehlung will ich zum Schluss auch noch raushauen, nämlich für alle Leute, die in Berlin ansässig sind oder die im Umkreis von Berlin ansässig sind. Das Barcamp Berlin findet am 7. und 8. Oktober in Berlin in der Stadtmission der Diakonie statt. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr uns da noch irgendwie unterstützen könnt. Ist ein Non-Commercial-Event, abseits der SEO Campix. Ich habe mich da ein bisschen finanziell eingebracht, aber das ist wirklich ein Event, was mit einer Null enden soll oder vielleicht mit einer Spende an irgendwas Gemeinnütziges. Mir geht es einfach darum, das Format wirklich zu erhalten. Ich habe das Gefühl, dass Barcamps wirklich so langsam unter die Räder kommen, weil einfach es nicht mehr genug Leute gibt, die irgendwie das organisieren wollen oder die auch verstehen, was eigentlich ein Barcamp ist. Und deswegen will ich es eigentlich noch unterstützen und hoffe ein bisschen auch auf eure Hilfe. Das heißt, wenn ihr aus dem Bereich kommt, wo ein bisschen mehr Geld verdient wird, vielleicht habt ihr noch ein kleines Sponsoring für uns übrig, vielleicht habt ihr aber auch irgendwas übrig, wo ihr eine Medienpartnerschaft machen könnt. Also Reichweite ist für uns auch noch ganz wichtig. Wenn ihr uns in irgendeiner Form helfen könnt, um dieses Barcamp Berlin wieder auf die Größe zu führen, wie es mal war. Und da müssen wir nicht bei 800 Leuten enden, sondern so 300, 400, 500 Leute auf die nächsten Jahre, würde mich schon sehr freuen. Dann helft uns doch bitte. Kann ich nur kratzen. Da brechen wir auch keinen Zacken aus der Krone. Wir sind non-commercial und wenn ihr uns helfen wollt, gerne. Vielleicht wachst ihr auch mit uns mit dann und dann ist vielleicht die Reputation auch für euer Unternehmen, auch mit der Prognose auf das Wachstum der nächsten Jahre, sicherlich ganz cool. So, das war's. Eine Stunde 22. Ein bisschen überzogen. Nächstes Mal mache ich wieder nur eine Stunde. Ist versprochen. Jetzt auch im Urlaub war es ein bisschen nachzubereiten. Ja, das war's. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüss. Wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick. Wait. In our advertising, we sell hope. Sonst.